Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Issa Assaf. Er arbeitet seit einem Jahr hauptberuflich als Ehrenamtskoordinator für das Netzwerk Lehrte hilft, des DRK Ortsverbandes Lehrte. Kurz nach seinem Einstieg dort brach der Krieg in der Ukraine aus. Issa und sein Team von Lehrte hilft standen plötzlich vor einer großen Aufgabe. Der 28-Jährige berichtet von seiner Arbeit und darüber, was die Geflüchteten aus der Ukraine aktuell benötigen. Issa erzählt, dass er selbst vor 7 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen ist. Er hatte ein gutes Leben dort, wollte nach dem Abitur eigentlich Bauingenieurwesen studieren. Doch seine Heimatstadt Hama in Mittelsyrien wurde 2011 zu einem Zentrum der Proteste gegen das Assad-Regime, die von den syrischen Streitkräften gewaltsam niedergeschlagen wurden. Krieg und Gewalt gehörten immer mehr zum Alltag, sodass sich Issa 2015 zur Flucht entschied. Nach einem halben Jahr in Greifswald, wo es ihm auch gut gefallen hat, ging er nach Lehrte bei Hannover, wo auch sein großer Bruder lebt. Demnächst will er dort sein Bauingenieurstudium fortsetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grünkohl mit Peter mit Issa Assaf. Schön, dass du da bist.
Freut mich.
Issa, bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir ein kleines Frage-Antwort-Spiel.
Sehr gerne.
Was ist dein Lieblingsgericht?
Mein Lieblingsgericht, da gibt es eigentlich mehrere. Da fangen wir eigentlich mit Weinblättern, würde ich sagen.
Weinblätter?
Mhm. Ja.
Ja, gefüllt mit?
Gefüllt mit Reis und Fleisch. Und dann eben Joghurt und das schmeckt toll eigentlich.
Klingt sehr gut. Was ist dein Lieblingswort?
Mein Lieblingswort? Liebe. Das kenne ich von meiner Familie erstmal. Da würde mit Liebe nur umgeht. Das kenne ich von vielen Menschen, die ich getroffen habe, die ich kennengelernt habe. Die sind auch nur mit Liebe umgegangen, tatsächlich mit mir. Und ja, ich bin halt ein Mensch, der dieses Wort gerne mochte.
Und was ist für dich das aktuelle Unwort, also ein Wort, das du gar nicht magst?
Ja, Flüchtlinge halt. Es ist nicht schlimm. Man flüchtet aus seinem eigenen Land. Aber das Wort wird wirklich irgendwie auf diesen Mensch jahrelang nachher, bis er schon alt wird, gestempelt. Leider ändert sich das nicht. Es ist kein schlimmes Wort. Das hat ja einen Fachbegriff dazu. Aber man will das irgendwann mal vergessen.
Ja.
Und nicht mal daran denken. Das war mal Zeit.
Ja.
Und wenn man dieses Wort wieder hört, auch was jetzt in 2022, im Februar passiert in der Ukraine, hört man, ja, die Leute flüchten aus der Ukraine. Dann erinnert man sich an seine eigene Geschichte und Vergangenheit und denkt, ja, das wiederholt sich leider. Das wird irgendwie keine Ruhe geben. Mit der Zeit läuft irgendwann hier Krieg, bricht die Kriege überall. Und da gibt es keinen Stopp. Und da fluchten die Leute aus dem Krieg raus.
Ja,
okay. Und deswegen das Wort, wie gesagt, ein Fachbegriff, den man nennen musste eigentlich. Aber hat viel Erinnerung für jeder Mensch, der das getätigt hat.
Ja, ja. Also dich hat eben jetzt der Ausbruch des Krieges in der Ukraine an deine eigene Flucht
auf jeden
erinnert.
Fall, ja.
Aber es ist eine Phase in deinem Leben, die du hinter dir gelassen hast.
Ja.
Genau, und darüber wollen wir
ja, ich fühle mich gerne hier in Deutschland wohl.
Ja.
Ich bin halt 2015 nach Deutschland angekommen und seit dem Zeit, ja, hat auf jeden Fall Zeit gebraucht, bis man sich integriert hat und die Sprache gelernt hat, um die Leute zu verstehen, was hier läuft. Wie kann ich das aussprechen? Am Anfang hat sich so angehört, nur die Worte mit SCH und so, das war schwierig und sehr kompliziert, aber mit der Zeit ist alles gut gelaufen. Und danach hat man sich gefühlt, okay, ob ich noch nie in Syrien gewesen, ob ich in diesem Land wieder geboren bin.
Okay.
Ja.
Okay.
Das ist die Wahrheit.
Ja. Also du hast jetzt Syrien angesprochen, da bist du geboren und aufgewachsen. Da würde ich ganz gerne mit dir einsteigen. Wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Syrien, in der Hauptstadt Hama, in einer kleinen Gemeinde, die man auf Deutsch jetzt Kafar Bühüm nennt, eine christliche Gemeinde. Bin ich dort geboren und aufgewachsen, habe ich die Gemeinde erst verlassen, wo ich nach Deutschland gekommen bin. Ja, das war eigentlich mal schöne Zeit. Bis 2011, wo das Krieg ausgebrochen ist, hat man auf jeden Fall viel Sachen in seiner Zeit erlebt. Da habe ich meinen Vater, ich war noch 7 Jahre alt und ist mein Vater leider gestorben durch einen Herzinfarkt. ja, war meine Mutter für uns halt die Vater und der Mutter die ganze Zeit. Die hat sich nur um uns gekümmert. Die hat ihr eigenes Leben leider vergessen. Und ja, wir sind halt 4 Kinder. Gott sei Dank keiner mehr in Syrien halt. Die hat uns gut ausgebildet. Da der große Bruder von mir ist Arzt geworden. Und der andere ist Bauingenieur im Folge meines Vaters. Auch der war Bauingenieur. Ah, ja. Und dann versuche ich zur Zeit Bauingenieur auch zu studieren. Hoffe ich, dass ich dann irgendwann abschließen kann. Erfolgreich auf jeden Fall. Ja. Und noch eine Schwester habe ich, die wohnt in Kanada halt. Und ja, das Leben war wirklich zu einer Zeit schon, da hatte ich echt gutes Leben gehabt. Da war schon eine Zeit von, sage ich, wirtschaftliche Sachen, da war wirklich kein Problem. Wir waren gut finanziert halt, mein Vater hat lebenslang gearbeitet. Ich selber noch nie gearbeitet, bis ich nach Deutschland gekommen bin. Ja. Da wurde immer der Prinz genannt hier.
Warst du der Jüngste?
Also ja,
bist du der Jüngste von den,
richtig,
ja, von den 4? Ja. Okay. Und wie war das? Also du warst Anfang 20, als du nach Deutschland gegangen bist.
Richtig.
Das was war, hast du in der Zeit, also was hast du gemacht, nachdem du wahrscheinlich dann die Schule abgeschlossen hast?
Richtig, ja. Die ganze normale Schuleverlauf halt. Erstmal die Grundschule, halt die Mittelschule. Und danach Gymnasium und dann Abitur abgeschlossen mit 1, wie viel war das? 9,6.
Wow.
Und dann wollte ich mich gerne Bauingenieurbereich eigentlich einschreiben.
Ja.
Und irgendwann sagt man, ich kann nicht mehr bleiben. Es ist jeden Tag Gefahr halt. Ich sehe die Gefahr, dass man irgendwann nicht sterbt. Das will man, das will keiner halt.
Das war dann eben schon nach 2011, als eben der Krieg.
Das war 2014 erstmal.
Ah ja, okay. Ja, aber ich meine, nach 2011, als halt nichts mehr normal war in Syrien, als Syrien.
Da hatte man gedacht, nach 2011,
der Bürgerkrieg ausgebrochen war.
Hatte man gedacht, nach 2011, es wird besser. Ist aber, sage ich, 2012, ja, irgendwann wird besser, irgendwann wird das Leben zurückkehren. Nein. Es ist nur schlimmer geworden, mehr schlimmer. Es hat angefangen erstmal mit einer normalen Demonstration und so und irgendwann sind wir mit Toten und unzahlbare Toten, sind wir jetzt, glaube ich, mit 500.000er.
Ja, okay. Also das heißt, die Situation für dich in Syrien ist immer schwieriger geworden. Du bist auch nicht mehr weitergekommen, was jetzt Studium angeht, deine Pläne. Ja.
Das Leben ist nicht weitergekommen, nicht nur das Studium und so.
Ja, ja, okay.
Und war noch gefährlicher und gefährlicher. Das da will man nicht mehr bleiben.
Ja, ja, absolut. Ja. Und als du dann nach Deutschland gekommen bist, wie war das? Also du bist nicht direkt nach Niedersachsen gekommen?
Nee, ich war erst in einem Stadt, die heißt Greifswald in Ostdeutschland, Mecklenburg-Vorpommern. Und dort war ich halt knapp, sage ich, 2-3 Monaten auch oder mehr etwa. Und das hat mir auch Spaß gemacht, wenn ich ehrlich wäre, weil die Leute haben immer so eine Vorbeurteilung, was ich eigentlich nicht gut finde, dass man sich, wenn man sich in Ostdeutschland befindet, dann ist man nicht herzlich willkommen. Das bestreite ich.
Okay, du hast andere Erfahrungen gemacht.
Ja, das bestreite ich. Ich habe auch die Erfahrung gesehen mit anderen Leuten. Und die haben sich dann unwillkommen gefühlt, aber ist dann nicht der Fall gewesen. Die Leute waren echt herzlich und muss man sich mindestens bedanken dafür, bin ich der Meinung. Da war keiner, sage ich, der irgendwas gesagt hat, ja, was macht ihr hier oder warum kommt ihr hier? Nein, das war total schön.
Und warum bist du dann aus Greifswald weggegangen?
Das Grund dafür, wo ich meinen Aufenthaltstitel halt gekriegt habe, der Grund dafür war, dass ich in Hannover, erst wird Hochdeutsch gesprochen, das ist ein sehr strenges Punkt, die mich interessiert hat. Da verstehe ich die Leute ganz gut und da lerne ich die Sprache recht gut. Und noch dazu, Arbeitsmarkt ist hier großer, wirklich. Große Städte halt, wie Hannover, gibt es alle Möglichkeiten zum Lernen, zu studieren, Arbeit finden. Da, wenn man jetzt, ich kann das auch nicht verstehen, ist es mir schwierig, sage ich, wenn man seine Arbeitsstelle verliert, dann ist es nicht so schwierig, eine Arbeitsstelle zu finden. Da kann man in ein paar Tage eine finden. Das ist eigentlich ein ganz offener Markt hier bei uns in Niedersachsen, tatsächlich in Hannover.
Also im Moment arbeitest du nur und genau, im Moment studierst du nicht.
Richtig, derzeit studiere ich nicht, aber ich will das Studium wieder aufnehmen. Wie gesagt, das hat nur einfach eine Papierkramgeschichte, muss ich erledigen bis 31. Dezember dieses Jahr.
Okay,
ja. Und dann sonst würde ich gerne mein Studium wieder aufnehmen. Mhm. Und deswegen will ich immer gerne keine Vollzeitstelle, ansonsten schaffe ich das Studium nicht mehr. Mhm. Da hat man keine Zeit zu studieren. Mhm. Nicht mal den Samstag, den Sonntag wird auch nicht reichen. Ja. Mit einer Teilzeitstelle hat man die Möglichkeit halt. Mhm. Okay. Sonst würde ich auf jeden Fall Vollzeitstelle arbeiten.
Ja, ja. Du bist eben dann von Greifswald nach Hannover gegangen. Du hast gesagt, wegen Hochdeutsch und wegen dem Arbeitsmarkt unter anderem. Und du hattest im Vorgespräch auch was erzählt. Deine Eltern hatten hier schon mal...
Oder dann mein Bruder war in Hannover.
Ah, dann
der hat in Hannover gewohnt und dachte ich, ja, auf jeden Fall, wenn ich irgendwelche Hilfe brauche, da kann ich ihm einfach mal fragen. Mit Übersetzung, der ist halt deutschsprachiger, der spricht sehr gut Deutsch, noch besser als ich, 100 Millionen mal. Dachte ich, auf jeden Fall, da soll ich nach Hannover kommen. Mhm. Wenn man in irgendwelche Probleme einfach Hilfe braucht, dann gibt es jemanden, der vielleicht Tipp gibt, ist auch mein großer Bruder. Da nehme ich Tipp von ihm auf jeden Fall.
Okay, ja. Und du hast dann nicht in Hannover angefangen zu studieren mit Bauingenieurwesen?
Hildesheim.
In Hildesheim, okay. Ja. Ah ja. Mhm. Und jetzt möchtest du eben zum Wintersemester
richtig, bei
wechseln?
Der Leibniz-Universität halt wechseln und dort weitermachen.
Okay. Mhm. Beim Studium, also Bauingenieurwesen, was reizt dich daran besonders oder was hat dir bisher besonders Spaß gemacht am Studium? Was fandest du jetzt nicht so cool, vielleicht irgendwelche Fächer?
An erster Stelle, warum ich dein Studium ausgewählt habe, infolge meines Vaters. Das war auch Hauptgrund, bevor ich irgendwelche mir Gedanken mache. An zweites Punkt, es macht richtig Spaß, Bauingenieur zu studieren, tatsächlich im praktischen Bereich. Und das kenne ich auch von meiner Familie halt, dass zwei in meiner Familie Bauingenieur studiert haben. Da habe ich immer so geguckt, was die machen, was die arbeiten halt. Und das hat mich recht interessiert.
Okay.
Halt bauen.
Und du hast gesagt, du arbeitest gerade für das Deutsche Rote Kreuz.
Ja, Lehrte hilft tatsächlich. Ich bin Angestellter, halbe Stelle halt bei DAK, Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Lehrte, bei Lehrte hilft. Lehrte hilft ist ein Netzwerk für Flüchtlingehilfe und die ist seit 2015 entstanden. Die Gedanke war erst, auf jeden Fall Hilfe zu Flüchtlingen anzubieten und dann ist mit der Zeit mehrere Sachen gekommen dazu. Zurzeit zum Beispiel befinden sich bei der Lehrtehilft unterschiedliche Projekte, die finde ich selber großartig. Tatsächlich im Bereich Flüchtlingehilfe und andere Bereiche von Beratungsstellen mit dem Anträge, was sage ich, mit Migration zu tun hat, wenn man Jobs sind Anträge, Ausländerbehördeanträge und so ähnliches. Viel andere Projekte da. Wir machen tatsächlich ehrenamtliche Sprachkurse auch.
Um auch so die Wartezeit zu verkürzen, weil häufig müssen ja Menschen dann auch auf einen Sprachkurs warten.
Richtig,
ne?
Leider, da kann man nicht so viel Sprachkurse zur Verfügung stellen bei Volkshochschulen oder andere Sprachschulen. Und deswegen versucht man halt was ehrenamtlich anzubieten, der sich zweimal bis maximal dreimal die Woche befindet. Und dann hat man die Möglichkeit, dadurch Deutsch zu lernen. Und das finde ich eigentlich total toll.
Okay. Und du bist Ehrenamtskoordinator dort und hast Anfang Februar, also vor etwas über einem Jahr eben angefangen dort. Kurz danach ist ja der Ukraine-Krieg ausgebrochen. Alles hat sich verändert bei Lehrte hilft mit der Ankunft der ukrainischen Flüchtlinge, nehme ich an.
Wir haben direkt nach dem Krieg in der Ukraine haben wir uns entschieden, machen wir das alles weiter, weil muss man auch nicht vergessen, in Corona-Zeiten war man mit vielen Sachen gezwungen zu schließen oder erstmal Pause zu machen, weil es war das verboten war, unterschiedliche Auflagen auch, die man an sich halten musste und da kann man nicht ändern. Und wo das Krieg ausgebrochen ist, da würde ich Tag und Nacht angerufen, ich will helfen und so war das.
Das heißt, du hattest dann alle Hände voll zu tun, also hattest jetzt keine Zeit in Ruhe, dich einzuarbeiten und allmählich reinzukommen,
Das war zu schnell.
Gleich in die Vollen.
Ja, richtig.
Du warst ja auch bei der helfenden Konferenz, die das Bündnis Niedersachsen Pakt an dann im Frühjahr organisiert hat. Das heißt, da waren sehr, sehr viele Initiativen, die sich dann auch eben vernetzt haben.
Richtig.
Für die Ukraine-Hilfe,
Das war im Mai, das war eigentlich auch sehr interessant. Da war ich recht gestresst davon, da ich zum ersten Mal auf die Bühne komme und dann mit richtig Herzklopfen, da habe ich die deutsche Sprache total vergessen. Und das war, gucke ich, die Leute, da setzen sich für eine Hunderter und da gucke ich, jetzt kommt kein Wort mehr. Da sage ich jetzt und die Stadt oder vielleicht. Oder ist die Zeit so gelaufen.
Ja, das heißt, auch da bist du sofort in die Vollen gegangen. Ja, wie hat sich, wenn du jetzt zurückblickst, also ein Jahr bist du bei Lehrte Hilft, wie hat sich die Arbeit im Laufe der letzten 12 Monate verändert? Also du hast gesagt, ihr habt am Anfang sehr stark Ehrenamtliche geworben. Hat sich inzwischen alles eingespielt?
Das würde ich jetzt klar und deutlich ausdrucken. Mhm. Die Ehrenamtlichen sind geblieben, auf jeden Fall. Mhm. Und die sind immer noch bereit zu helfen. Jetzt hat sich in einem Bereich geändert, mit dem Wohnungssuche und sowas, findet man, am Anfang war recht groß, da die Leute, ich brauche eine Wohnung oder sowas. Mhm. Dieses Frage gibt es jetzt selten.
Mhm. Weil die Leute untergekommen sind inzwischen?
Ja, vielleicht, ja. Ich finde, das ist das einzige Bereich, wo sich geändert hat, die Anfrage geringer geworden ist. Mhm. Sonst in ihren amtlichen Tätigkeit, die Hilfe und sowas, da hat sich wirklich sogar, sage ich, vermehrt. Mhm. Das heißt, am Anfang, wo die Leute angekommen sind, es war vielleicht noch keiner krank oder braucht keiner die Zähne, sage ich, behandeln. Mhm. Es hat sich jetzt geändert. Da gibt es Termine, dazu braucht man Sprachvermittler, dazu braucht man Hilfe.
Mhm. Welche Unterstützung wird am dringendsten gebraucht? Also ist es sowas, was du jetzt gerade gesagt hast, Gesundheitsversorgung, Begleitung zu Arztterminen?
Ja, zu Recht. Mhm. Wie gesagt, Beratung ist jetzt abgedeckt. Mhm. Das heißt, theoretisch mit Anträgen und sowas ist schon abgedeckt. Mhm. Von unserer Seite gibt es auch andere Organisationen, die damit helfen. Da sind die genug dazu. Mhm. Und jeder macht halt seine Arbeit. Mhm. Okay. Aber mit dem, sage ich, mit dem Gesundheitssache, es ist eine offene Frage noch. Das heißt theoretisch, wenn man die Sprache leider immer noch nicht spricht, das heißt, ist auch kurze Zeit halt, kann man das nicht fordern. Ja. Aber wenn man die Sprache nicht spricht und man will zum Arzt, da gibt es unterschiedliche Anforderungen. Da kommt erstmal die Datenschutzerklärung, die man eigentlich durchlesen sollte und selbst unterschreiben muss. Mhm. Und aber dazu braucht man einen Begleiter, der das übersetzt und klar und deutlich ausdruckt. Mhm. Und die meisten Zeit muss auch der Begleiter unterschreiben, dass er das gut geklärt hat. Mhm. Und das ist noch dazu Verantwortung, was viele Leute darauf verzichten wollen. Mhm. Weil man hat das schon mal erklärt, aber am Ende heißt er Sprachvermittler, kein Dolmetscher. Dolmetscher im Fachbegriff ist er ein Arbeiter, der in diesem Beruf arbeitet und eine Genehmigung dazu hat.
Ja, Profi sozusagen.
Ja, Profi. Ja. Aber ein Sprachvermittler ist ein Helfer.
Ja.
Mhm. Das ist halt viel Verantwortung, finde ich.
Ja, das stimmt, absolut.
Und das habe ich auch selber jahrelang gemacht mit der arabischen Sprache. Leider spreche ich kein Kurdisch oder Ukrainisch. Hatte ich gerne auch damit geholfen, aber mit Arabisch habe ich auch sehr gerne geholfen.
Okay. Und wie sieht jetzt so ein typischer Arbeitstag aus von dir, wenn du einfach erzählen kannst, also du kommst morgen ins Büro, was machst du als erstes?
Es ist kein typischer Arbeitstag. Okay. Das will ich jetzt gerne sagen. Es ist kein typischer Arbeit, wo ich mir rechne, ja, ich komme jetzt ins Büro, lege ich mir den Papier hin, habe ich einen Antrag, bearbeite ich den Antrag, dann mache ich meine Mittagspause und dann weiter. Nee, das gibt es nicht.
Keine Routine?
Keine Routine. Mhm. Jeden Tag ist anders. Heute gibt es nur Büroarbeit, kann sein. Gibt es nur E-Mail-Beantwortung und sowas, Kontakt mit ihren Amtlichen und so ähnliches. Am Morgen gibt es auch was anders. Gibt es morgen einen Hilferuf? Jemand braucht das. Es geht darum, es geht darum. Gibt es heute Deutschkurs? Da muss man helfen. Irgendwas fehlt. Es unterscheidet sich. Ist eine offene Tür. Und jeden Tag kommt was Neues.
Das heißt, häufig musst du dann auch schnell reagieren und
und kommt manchmal neue Ideen, lernt man, oder neue Sachen lernt man davon halt, aber manchmal kennt man das Sache nicht und man muss recherchieren und nachfragen.
Also du arbeitest ja eben hauptberuflich als Ehrenamtskoordinator, du engagierst dich aber darüber hinaus auch noch ehrenamtlich nach Feierabend. Was machst du da?
Unterschiedliche Sachen eigentlich. Alles, was Mögliches ist, wo Hilfe gebraucht wird, bin ich da. Theoretisch haben wir, Beispiel nenne ich jetzt so, wir haben, was würde genannt, Fahrradsprechstunde. Klingt halt den Namen etwas komisch, aber bedeutet dieses Projekt, dass wir Fahrräder bekommen, gespendet, für die Fahrräder repariert und an die Leute weitergegeben. Okay. Und dann würden die, sage ich, verkehrssicher gemacht. Und in der Bereich helfe ich ehrenamtlich gerne. Ah, ja. Und dann, wenn irgendwo bei der AK Hilfe gebraucht, da bin ich schon da.
Okay.
Hebe ich den Hand. Wenn jemand egal, der nur Arabisch spricht, der nicht meinen Namen kennt mal. Okay. Und dann sieht mich irgendwie bei Besuch von irgendwem, so sage ich das jetzt. Mhm. Ich brauche Hilfe, der Tag, denn am Donnerstag oder am Freitag, der Jobcenter braucht keine Ahnung von mir und ich verstehe das nicht. Okay. Oder bei Auslandsbehörde kannst du helfen mit dem, sage ich, Sprachvermittlung. Da bin ich da. Oder wenn er fragt, was bedeutet das, oder will er irgendwas ausführen, übersetze ich das gerne, weil einen normalen Google-Übersetzer oder irgendwelche Microsoft-Übersetzer oder so hilft. Aber dann liest man, okay, komisch, was ist das jetzt? Ja. Versteht man nicht so ganz. Aber wenn man auf das eigene Sprache geklärt wird, das ganz anders.
Das finde ich nämlich auch total spannend. Also du hast gesagt, du hilfst auch manchmal Leuten mit irgendwelchen Formularen, mit Papierkram. Diese Formulare sind ja auf Behördendeutsch. Also die sind ja nicht einfach nur auf Deutsch, sondern auf Behördendeutsch. Richtig. So, dass auch viele Muttersprachler sie nicht verstehen. Ja. Genau. Funktioniert da Google-Übersetzer bei Formularen?
Bei Formularen, der Google-Übersetzer funktioniert, aber übersetzt komisch.
Ja, okay. Also man weiß nicht, was wirklich gemeint ist.
Ja, sage ich so, wenn man jetzt so einen richtigen Fachbegriff nach dem Gesetz geht und geht, dann ist die Übersetzung so komisch. Da denkt man, lieber versuche ich selber, das zu übersetzen.
Ja, klar, das glaube ich. Also wenn das dann noch so ellenlange deutsche zusammengesetzte Wörter sind.
Ja, das zum Beispiel war bei mir der Fall. Am Anfang, wo ich noch kein Deutsch gelernt habe, war es schwierig mit dem Übersetzer. Aber im Kontext habe ich das verstanden.
Ja, klar. Ja, ja, genau. Und dann ist es total wichtig, wenn man so jemanden wie dich hat.
Aber derzeit, Zeitung, das kann ich auch schon mal noch nachvollziehen. Auch die Worte, die schwierig sind. Und das überrascht auch viele Freunde von mir. Also ich meine Freundin selber, wenn die mich irgendwann mal hört jetzt, die sagt, du kennst dich recht gut aus. Weil wenn ich jemand helfen will und sagt, ja, da steht das und das, sage ich, nee, das ist falsch. Die spricht die deutsche Sprache als Muttersprache.
Okay.
Aber da ich mich jetzt gut kenne mit der Sache, sage ich, nee, das ist falsch. Ja. Die meinen das und das. Ja. Und was kommt am Ende? Doch, die meinen, was ich gesagt habe.
Super, also du bist der Experte für Behördendeutsch.
Ja, ungefähr so, würde ich nicht angeben damit jetzt.
Ja, okay. Und du hast gesagt, du engagierst dich gerne für Menschen, hilfst ihnen. Was gibt dir Kraft und Energie? Also es ist ja schon auch wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen.
Ja, wir erinnern uns an die erste Wort, was ich gesagt habe. Hast du mich gefragt, welches Wort magst du? Sag ich Liebe. Ich liebe Menschen halt. Und das meine ich ernst. Ich kenne keinen Hass. Und da wieder bedanke ich mich bei meiner Mutter dafür. Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Man sollte keinen Hass kennen. Es ist das Letzte, was kommen sollte. Und dieses Wort bringt mich dazu, die Leute zu helfen. Und am Ende, wenn ich die Leute geholfen habe, dann fühle ich mich gut. Es ist ein Gefühl, ist ein psychologischer Gefühl, würde ich sagen jetzt, den ich nicht richtig erkennen kann oder beschreiben kann, warum ich mich so fühle. Und das macht mir so Spaß.
Okay. Und für dich geht es dann jetzt weiter ab Semester Zehnte. Willst du dann?
Ich hoffe, dass ich noch ich versuche im Sommersemester zu schaffen.
Ah ja, okay.
Ja. Ich hoffe, dass ich noch schaffe.
Ja.
Wenn das jetzt im März geht, ich bin schon mit dem Sache beschäftigt. Wenn das geht, werde ich mich freuen, weil ich will mit der Nummer fertig sein.
Klar, okay. Ich drücke dir die Daumen, dass es schnell klappt.
Ja, hoffe ich.
Vielen Dank, lieber Issa, für den Einblick in deine Arbeit bei Lehrte hilft und in deine Geschichte und viel Erfolg weiterhin und dem übrigen Team von Lehrte hilft.
Vielen Dank für dich, das hat mich auch gefreut. Und wie gesagt, wir blicken auf den Krieg jetzt in der Ukraine nochmal und hoffen wir, dass das Ende findet. Auch beim Syrien und alle anderen Länder.
Absolut.
Da bin ich voll Hoffnung dazu. Danke nochmal.
Danke dir.
Das war das Gespräch mit Issa Assaf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich steht Issa für all die Menschen, die in ihrem Leben mal nach Deutschland geflohen sind, das Kapitel Flucht irgendwann hinter sich lassen und sich ein neues Leben aufbauen. Als Teil unserer Einwanderungsgesellschaft, die er mitprägt und die von seinem Engagement profitiert. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnis@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.